Ich hatte mich auf diese Stelle beworben, von der ich dachte, ich wäre so richtig gut qualifiziert. Ich hatte eine technische Ausbildung. Mein Englisch war inzwischen auch ganz passabel. Ich hatte gelernt, wie man recherchiert. Und so war ich gerüstet. Aber ich hatte mit einem nicht gerechnet oder an eines nicht gedacht, nämlich meine Legasthenie. Und die wirkte sich aus, besonders bei unseren Ersatzteillisten mit ihrem neunstelligen Zahlencode. Regelmäßig bekam ich die Listen zurück, rot, voll mit Rot, weil ich überall Zahlendreher drin hatte. Und es war für mich jedes Mal wie ein Gang nach Canossa. Das hat sich so schlimm ausgewirkt, dass ich je länger, desto weniger Freude hatte, an die Arbeit zu gehen. Ich musste mich richtig hinzwingen. Es war furchtbar. Und es gab keine Alternative. Es war die Arbeit, wo ich gedacht hatte, dass sie Gott mir gegeben hat. Und ich hatte inzwischen eine fünfköpfige Familie, die ich zu ernähren hatte, für die ich Verantwortung hatte. Und ich konnte nicht einfach sagen, ja, dann mache ich das nicht. Ich mache irgendwas anderes, wenn es nicht so einfach war, mit meinen Qualifikationen irgendetwas anderes zu finden. Das hatte ich schon festgestellt. Ich war kurz vor einer Depression angekommen oder einem Burnout oder was auch immer sich da anbahnte. Burnout, für die, die nichts mit dem Begriff anzufangen wissen, das heißt burn out, brennen aus, ausbrennen. Wenn etwas ausgebrannt ist, wenn etwas fertig gebrannt ist und am Ende nichts mehr da ist, das ist Burnout. Darum geht's heute und ich habe 5 Punkte, ich muss noch meinen Zeiger holen. 5 Punkte, ja. So viele, ja. Nicht, dass ich ausbrenne, genau. Ich habe 2 biblische Beispiele. Was ist Burnout? Elias Krise, Elias Wiederherstellung und Prävention und Heilung. Das sind so die 5 Punkte. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich weiß, wir sind schon spät dran, aber ich werde mich versuchen zu beeilen. Wir haben mindestens 3 Berichte in der Bibel, wo es um Burnout geht oder wo man sagen kann, da kann man im Prinzip Burnouts sehen. Eines ist zum Beispiel die Geschichte von Esau und Jakob. Esau kommt vom Feld zurück, von der Jagd wahrscheinlich, vielleicht hat er nichts geschossen. Und er kommt nach Hause, sein Bruder ist gerade dabei, ein Essen zu kochen. Esau sagt, gib mir von dem Essen, ich sterbe. Ich komme fast um, ich bin völlig fertig, ich muss jetzt was essen, koste es, was es wolle. Und dann sagt Jakob, okay, du kannst haben, Erstgeburtsrecht gehört dann mir. Also du verkaufst um das Gericht dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sagt, ja, was habe ich von dem Erstgeburtsrecht, ich werde sowieso sterben. Das ist die erste Geschichte. Wir sehen später dann, als Jakob sich auch den Erstgeburtssegen erschwindelt, dass offensichtlich Esau es nicht so gleichgültig war, wie es schien. Er war in dem Moment wirklich auf dem Tiefpunkt. Und ich habe mir überlegt, was kann die Ursache gewesen sein für seinen Tiefpunkt? Was war da irgendwo diese Geschichte? Und da sehen wir im Prinzip diesen Zwist zwischen den Brüdern, der angeheizt worden ist durch den Streit der Eltern, der offensichtlich war, denn die Eltern hatten jeweils ihren Lieblingssohn. Die Rebekka, die hatte den Jakob und der Isaac hatte den Esau. Und das war ein Riss in der Familie und offensichtlich war das so letztendlich in der Auswirkung so furchtbar, dass der Esau auch wirklich darunter gelitten hat. Und Möglicherweise war er eben auch irgendwo kurz vorm Durch- und Ausbrennen. Und deshalb dieses, ja, ich sterbe ja sowieso, dieses, ein Stück weit dieser Fatalismus. Eine weitere Geschichte haben wir bei Jona. Ja, der tut seinen Job, eigentlich ist Prophet, aber er tut seinen Job sehr widerwillig. Hat keine Freude an seinem Job, deshalb läuft er erstmal davon. Als Gott ihn zurückholt, geht er dann nach Ninive, predigt der Stadt, aber mit sehr viel Unwillen. Aber erstaunlicherweise ist, trotzdem er so wirklich absolut widerwillig predigt, der Effekt, dass die Stadt bekehrt und nicht untergeht. Ja, er hatte sich darauf gefreut, hatte sich schon unter den Dingensstrauch gelegt, Rizinusstrauch, und hat sich schon gefreut. Demnächst geht Ninive unter, ein richtiges Feuerwerk. Nichts war, Gott war gnädig, weil die Buße getan haben, und er war stinksauer, er war frustriert über seinen Dienst, über sein Verhältnis zu Gott und über das nicht gekommene Gericht, was er sich so sehr gewünscht hat. Und er befindet sich in einer richtigen Todesspirale. Der Rizinusstrauch, der wird ihm dann auch noch genommen, der Schatten von Gott. Und er ist so in so einer richtigen Todesspirale nach unten. Den Tod, den er gewünscht hat, diesen Tod, den wünscht er sich jetzt nur selber. Er will sterben. Was ist also Burnout? Im Jahr 1974 kommt dieser Begriff zum ersten Mal durch diesen Mann auf, H.J. Freudenberg, Herbert J. Freudenberg, kommt dieser Begriff erstmal auf. Wahrscheinlich hat es das Phänomen schon früher gegeben, aber der hat diesem Phänomen irgendwie einen Namen gegeben, nannte es Burnout. Das Problem ist, dass man im Prinzip nicht wirklich weiß, was Burnout ist, beziehungsweise ob es Burnout als eigenes Phänomen überhaupt gibt. Manche meinen, es wäre eigentlich ein Teil, quasi die Vorstufe dessen, was man dann in den Kliniken als Depression hat. Es ist so, dass von diesem Phänomen Burnout die Altersgruppe zwischen 30 und 50 wohl statistisch gesehen am häufigsten betroffen ist. Aber Depressive gibt es ja in allen Altersgruppen. Burnout wird folgendermaßen beschrieben von der Symptomatik. Burnout geht mit zahlreichen körperlichen, seelischen und psychosomatischen Symptomen einher. Beispielsweise chronische Müdigkeit, Reizbarkeit oder sogar Aggression. Wir verspüren Stimmungsschwankungen, zunehmende Ungeduld und Ärger über uns selbst. Innere Unruhe und Nervosität. Auch unser Körper reagiert mit Anzeichen wie Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden oder Schlafstörungen. Leute, die ich zu diesem Thema gefragt habe, ja, das kann man, es gibt da Leute, die man im Bekanntenkreis hat, die ich gefragt habe, sagten, dass sie merkten, dass die Konzentration weg war. Auf einmal konnte man keinen zusammenhängenden Satz mehr wirklich formulieren. Der Körper schaltete ab, ja, der gehorchte gar nicht mehr. Man fühlte sich körperlich schwach, selbst im Ruhemodus hatte man Herzrasen und kam nicht mehr zur Ruhe. Jemand berichtete, dass er das Gefühl hatte, dass sein Bewusstsein zerbricht, auseinanderbricht. Das wie wenn eine Vase, so eine Glasvase anfängt zu zerbröseln, so eine Kristallvase, und am Ende nur noch Scherben da liegen. Die Entwicklung eines Burnouts wird von manchen in vier Phasen beschrieben. Da ist der Enthusiasmus, also das Freudige, zu Beginn, der sich bei Ausbleiben von Erfolg oder positivem Feedback bald in Unzufriedenheit entwickeln kann. Nach dem Enthusiasmus, wo man richtig losgelegt hat, kommt dann die Stagnation, Wenn man realisiert, dass man an seine Grenzen stößt, und dann stellen sich Selbstzweifel bis hin zu Enttäuschung über das Nichterreichen von gesteckten Zielen ein. Aber man ist bereit, nochmal eine Schippe draufzulegen, um diese scheinbare Stagnation zu überwinden. Wenn das nicht gelingt, kommt die Frustration. Die hängt damit zusammen, dass man erkennt, dass man es tatsächlich nicht schafft. Und es stellt sich Frust, Ratlosigkeit und Gleichgültigkeit ein. Und spätestens hier an diesem Punkt könnte man im Prinzip neu die Weichen stellen und sagen, okay, offensichtlich läuft was falsch. Ich muss an meinem Leben etwas ändern, damit ich nicht in den vierten Zustand der Apathie komme. Der bedeutet, es findet eine emotionale Entfremdung statt. Man funktioniert nur noch. Selbst Hobbys und ganz Alltägliches werden zur Last. Ja, man sagt, dass besonders viele Menschen im Bereich, wo es mit Menschen zu tun hat, Burnout erleben und dort dann diese Entfremdung im Prinzip auch eine persönliche Distanzierung zur Folge hat. Also die Leute sind einmal schlichtweg wurscht. Der 52-jährige Arne, Ingenieur aus Kiel, berichtet im Fokus von seinem viele Jahre zurückliegenden Burnout. Und das liest sich folgendermaßen. Ich bin auf der Rückfahrt von einem Geschäftstermin. Bis nach Hause sind es noch 10 Kilometer. 10 Kilometer, die unfassbar anstrengend erscheinen. Ich fahre mit dem Wagen auf einen Parkplatz. Kurz, denke ich. Aber ich komme nicht mehr weg. Schlafe ein, verbringe die Nacht auf dem Parkplatz. Oder dieser Morgen, an dem ich auf der Bettkante sitze und der Blick fällt auf meine Hausschuhe. Einen Dreiviertelmeter vom Bett stehen sie weg. Das schaffe ich nicht, denke ich. Zu einem unvorstellbaren Kraftakt werden das Aufstehen und das Anziehen. So hat dieser Mann erlebt. Bei denen, die ich befragt habe, war es in einem Fall so, dass es eine Vertrauensperson war, die diese Person ansprach und ihr gesagt hat, hör zu, sofort nach Hause, sofort krankschreiben lassen. Das muss offensichtlich relativ stark von einem Moment zum anderen gewesen sein, diese Erscheinung. Bei einer anderen Person zeichnete es sich rückblickend, ja, die Person hat es dann gemerkt, okay, eigentlich waren die Anzeichen schon früher da, rückblickend schon ein Jahr vorher ab, als die Person nach dem Urlaub sich absolut nicht erholt fühlte. Also das sind so eben ist wahrscheinlich wichtig, dass wir gelegentlich mal ein bisschen mehr auf uns achten, wie ist noch alles im grünen Bereich, ist noch alles normal oder zeichnet sich möglicherweise etwas ab, was nicht mehr so gut ist. Wir kommen zu Elias Krise, zu einer biblischen Betrachtung, die aber viel enthält und auch viel von dem uns aufzeigt, wo wir uns entlang bewegen können. Elia war voll in seiner Berufung aufgegangen. Er hatte für Gott geeifert. Er hatte für Gott prophezeit, gewirkt. Und er hatte eine Hungersnot, eine Trockenheit und Hungersnot vorausgesagt, die dann tatsächlich auch eintraf. Mit der Konsequenz, dass er flüchten musste, um nicht den Häschern des Königs in die Hände zu fallen und wie viele andere umgebracht zu werden. Nach dreijähriger Warten, Dürre, Trockenheit, Hungersnot, kehrt er zurück in sein Land, an den Berg Karmel. Dort kommt es zum Showdown mit dem König und mit dessen Baalspriestern. Ein Gottesgericht soll zeigen, wer der lebendige Gott ist. Der Gott, der wirklich die Situation in Israel wenden kann. Und Das Feuer, worum sowohl die Baalspriester wie auch Elia beteten, das kam. Wohin? Auf Elias Altar, der verbrannt wurde, restlos. Mit Stein, mit Erde, mit allem, was drumherum war. Es zeigte sich, wer der wahre Gott ist, mit der Konsequenz, dass die Baalspriester ihr Leben verloren. Und dann kommt die Stunde, in der dann Elia um Regen bittet. Ja, das Gottesurteil, wer der lebendige Gott ist, war eine Sache, aber es war noch kein Regen gefallen. Elia bittet um Regen und tatsächlich sieht er Anzeichen für Regen, eine kleine Wolke. Das war ihm genug. Er läuft so schnell er kann zum König, teilt ihm mit, spann an, es wird Regen kommen, es wird ein großer Regen kommen. Und es beginnt ein Wettrennen mit dem königlichen Wagen, was Elia gewinnt. Ja, der rennt davon, irgendwie mit übernatürlicher Kraft, ab durch die Mitte. Das war sein größtes Ding. Hier das Gottesgericht, der Regen kommt und er ab durch die Mitte. Nun, dann lesen wir Folgendes. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, das ist ein Schwur. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen, der Baalspriester, gleich. Also du wirst genauso dein Leben verlieren. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Man könnte sagen, dass Elia den klassischen Verlauf von Burnout hatte. Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal die einzelnen Stadien durch, aber im Prinzip, wenn man die Geschichte anguckt in der Gänze und sich durchliest, sieht man diese Stadien. Und jetzt ist er in einer handfesten, nicht nur Burnout, sondern in einer handfesten Depression. Er will nur noch sterben. Ja, oft ist es bei einer Depression der Fall, weil eigentlich das Leben ist völlig sinnlos geworden. Man will nur noch sterben. Er sieht keinen Sinn mehr im Weitermachen. Er hatte keine Hoffnung mehr, dass sein Tun irgendwie einen Unterschied machen würde. Er hatte alles getan. Aber es hat ja nichts gebracht. Die Königin ist immer noch an der Macht und ihr Unwesen wirkt sich immer noch aus. Sein letzter Satz offenbart zu auch noch seine verborgenen Motive. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er wollte es besser machen. Mehr erreichen, erfolgreicher sein, moralisch, ethisch, religiös besser handeln und am Ende auch besser dastehen als seine Väter. Vielleicht wollte er es ihnen beweisen, dass er besser war und scheiterte daran. Unter diesem Ziel musste er zerbrechen. Das ist eine Geschichte, die wie lange her ist? 2870 Jahre etwa. Und man könnte meinen, die Menschheit würde lernen, aber im Prinzip ist jede Generation von demselben Gedanken beseelt. Wir machen es anders, wir machen es besser als unsere Väter und sie tun genau dasselbe wie ihre Väter auch, nur mit einem anderen Anstrich. Kommen wir also zu Elias Wiederherstellung. Wie ging es bei Elia weiter? Als Elia am Tiefpunkt ist, legt er sich hin zum Sterben. Aber Gott lässt ihn nicht. Er wird von einem Engel des Herrn geweckt und der sagt ihm: Hier ist Essen, nimm und iss. Elia tut's und legt sich wieder hin, will wieder sterben, hat noch nichts genützt. Aber er hat schon mal ein bisschen was gegessen. Weckt ihn der Engel wieder und sagt: Nimm und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. In deiner eigenen Kraft wirst du diesen Weg nicht schaffen. Und dann heißt: Da stand er auf und aß und trank. Gott hat noch einen Weg für ihn zu gehen, und diesen Weg kann er in eigener Kraft nicht gehen. Er isst und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Gott hat auch für dich noch einen Weg, den du vor dir hast. Mindestens bis zu deinem Ende. Aber wenn du diesen Weg gut gehen willst und wenn du ihn auf Gottes Weise gehen willst, wenn es also Gottes Weg sein soll, dann kannst du ihn nicht in eigener Kraft gehen. Du brauchst Gottes himmlische Speise, das Brot des Lebens. Möglicherweise hat auch Elia dieses Brot des Lebens empfangen. Er kommt am Berg an und erlebt, dass Gott ihn fragt: Was machst du hier, Elia? Muss Gott den Elia fragen, was er hier macht? Weiß Gott nicht alles? Na klar, weiß Gott alles. Aber Elia musste ihm sagen, warum er hier ist. Er musste sich klar werden, warum er hier ist, warum er an dem Punkt ist, an dem er ist. Und das ist oft der Anfang einer Therapie. Man muss sich klar werden, warum bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich bin? Die Antwort ist: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Und es war ja auch so. Er hat tatsächlich geeifert. Und hier sehen wir wahrscheinlich auch einen Grund für seinen Zusammenbruch. Er hat wirklich alles gegeben. Und wir haben schon vorhin mit dem Motiv angeschaut, es kann sein, dass da noch andere Motive mitgeschwungen haben, die ihn krank gemacht haben. Aber manchmal ist es richtig, sich voll zu investieren, wenn man weiß, dass man sich voll investieren muss. Wenn man das nicht weiß, dann sollte man auch nicht sich völlig verausgaben. Also die Frage ist: Warum tust du? Warum tue ich? An dem Ort, wo ich bin, warum tue ich das, was ich tue? Was ist meine Motivation? Ist es von Gott? Hat mir Gott gesagt, ich soll das tun? Ich soll mich ganz investieren? Oder sind es andere, eigene Motive? Und dann geht er weiter. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Wäre Elia nicht bei der Witwe von Zarpath gewesen, wäre ihm dasselbe Schicksal beschieden gewesen. Aber dennoch hat er ja 3 Jahre lang im Prinzip mehr oder weniger unter einer ständigen Todesdrohung gelebt. Wenn ich den in die Hände kriege, der ist tot. Das macht auch etwas mit einem, wenn man ständig unter Todesbedrohung und mit Todesangst lebt. Das haben wir erst gesehen, als wir die ganze Corona-Krise gehabt haben, wie die Todesangst, was die mit Menschen macht. Und es war jetzt nicht die Angst, umgebracht zu werden, sondern die Angst, möglicherweise an diesem Virus zu sterben. Und ich bin übrig geblieben. Ich allein. Einsamkeit in einer Situation kann krank machen, kann verletzlich machen, kann angreifbar machen. Er hatte niemand, dem er seine Last mitteilen konnte, mit dem er seine Last teilen konnte, der mit ihm die Last trug. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ja, diese Todesbedrohung der Isabel hat es fast zum Überlaufen gebracht. Das war der letzte Tropfen. Ja, das war ja nicht schlimmer als die Todesdrohung vorher. Aber das war das, was ihn kurz vor das Cracken, das Zusammenbrechen gebracht hat. Und die Frage ist, was ist das, was dich möglicherweise cracken lässt, zusammenbrechen lässt? Was ist der letzte Tropfen bei dir? Oder bist du an einem Punkt, wo du merkst, jetzt noch ein Tropfen, jetzt noch etwas mehr und ich kann nicht mehr? Gott begegnet Elia am Berg Horeb in der Stille. Darüber habe ich mal an anderer Stelle gesprochen. Und er gibt ihm drei Aufträge. Er soll in Damaskus einen König salben, einen feindlichen König. Er soll statt des Königs Ahab den Jehu zum König salben. Und er soll Elisa als seinen Nachfolger auswählen und salben und ausrüsten. Was sagt Gott ihm damit? Er sagt ihm damit: Elia, ich habe noch Pläne mit dir. Deine Arbeit ist noch nicht getan. Es ist noch nicht Zeit zum Sterben. Er sagt ihm, dass er noch nicht mit ihm fertig ist und dass er vor allen Dingen nicht allein sein würde. Er würde in Elisa einen Weggefährten, einen Leidensgenossen, einen haben, der mit ihm die Last trägt. Er würde Elisa zum Nachfolger ausbilden, ihn als Jünger haben. Seine Einsamkeit würde vorbei sein und er würde die Last mit ihm zusammentragen. In der Gegenwart Gottes wird Elias Welt wieder geordnet. Sie bekommt wieder eine Struktur und die Verhältnisse werden wieder klar. Gott zeigt, er ist der König der Könige, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Und damit auch eine Isabel ihr Ende hat. Der Schrecken verliert seine Kraft. Jetzt wusste er wieder, wo oben und unten war, wer der King of Kings ist. Das Einzige, was in meiner Situation half, von der ich am Anfang erzählte, war dieser Blick auf Gott. Dass ich am Morgen mich ins Auto gesetzt habe und angefangen habe, Gott zu danken für das Auto, in dem ich fuhr, für das Zuhause, in dem ich wegfuhr, für die Frau, die Kinder, für das Luft, das Wasser, die Nahrung, die Kleidung, alles, all die ganzen Selbstverständlichkeiten, die mir einfielen, die aber nicht selbstverständlich waren und für die ich Gott danken wollte, ihn ehren wollte. Und bis ich dann an meiner Arbeit war, das ist ja nicht ewig weit, war ich dann so weit, dass ich meine Arbeit wieder aufnehmen konnte, ohne von der Furcht übermannt zu werden. Die von mir Befragten sagten, dass ihnen neben der Therapie, die sie machten, in der man seine Denk- und Verhaltensmuster erkennt und dann eben auch versucht zu ändern, dass ihnen da auch das Tagebuchschreiben geholfen hat. Und ich stelle fest, dass für mich Tagebuchschreiben auch wieder eine neue Rolle gespielt hat. Erst seit kurzem wieder merke ich, das tut mir so gut. Das Tagebuch schreiben, sagen sie, weil man da bewusst den Tag reflektiert und eben auch zum Beispiel die guten Dinge festhalten kann. Und wenn man in der Depression ist, ist es gut, wenn man gute Dinge festhalten kann, weil eigentlich alles sehr düster und grau aussieht erstmal. Ja, man kann tagsüber schon darauf hinarbeiten, dass man am Abend dann einen guten Eintrag machen kann, indem man selber schon etwas Gutes in diesen Tag einbaut, bewusst daran arbeitet, ich will heute etwas Gutes erleben und mir Gutes tun. Wirklich Gutes. Diese Tagebuchzeiten können Teil der Zeit der Ruhe sein, die man braucht, um bewusst und sich bewusst nimmt, wenn man in so einer Burnout ist, die man braucht und sich bewusst nehmen muss, um in seinem Leben aufzuräumen und es auch aufgeräumt zu behalten. Einer sagte, oder sprach von seinem inneren Garten, den er gerne aufgeräumt haben möchte, damit Jesus ihn in diesem inneren Garten, der aufgeräumt ist, gerne besuchen mag. Ja, man versteht das Bild. Kommen wir also zu Prävention und Heilung. Patrick Gajewski sagt, zu den besten präventiven Maßnahmen von Burnout zählt die Zufriedenheit im Beruf. Das mag sein, aber ich habe mich gefragt, ist das alles? Bitte? Wenn man keinen Beruf hat, dann hat man ein Problem. Ja. Oder aber wenn man den Beruf, den man ausübt, ausüben muss und nicht weg kann, wie in meinem Fall. Ja. Aber es ist zumindest mal ein guter Ansatz. Ja? Wenn man da schon mal zufrieden ist, dann hat man eine gute Grundlage, weil dort ist man zumindest 8 Stunden oder noch mehr von seinem täglichen Zeit. Wir haben in der Serie Abschalten schon mehrfach, und deshalb musste ich letzten Sonntag lachen, als Jürgen drüber sprach, wir haben schon mehrfach gelesen, kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladen, ich werde euch Ruhe geben. Mit Mühseligen und Beladenen sind die gemeint, die erschöpft, abgekämpft von der Arbeit sind, die unter der Last leiden, denen alles zu viel geworden ist. Und ich meine, dieses mühselig und beladen, das beschreibt eigentlich jemand, der kurz vorm Burnout ist. So, könnte durchaus sein. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wenn wir an diesem Punkt sind. Mit unseren Lasten, mit unserer Arbeit, die uns auslaugt und erschöpft und uns überfordert, die uns platt macht. Natürlich sagt dieser Vers auch etwas aus über die, die unter ihrer Schuld und Sünde und den Konsequenzen leiden. Ja, Jesus hat immer ganzheitlich gedacht. Und das ist hier natürlich auch eingeschlossen. Aber manchmal, wie wir schon gehört haben, kann das eine mit dem anderen verbunden sein, kann unsere Schuld mit unserem Burnout auch etwas zu tun haben, wie wir gesehen haben bei Elia. Ja, der wollte irgendwie besser sein wie seine Väter. Ein gewisser Stolz, Hochmut. Oder bei Jona, der seine Arbeit Gott gegenüber unwillig und widerwillig getan hat. Oder die Schuld der Eltern, die zu einem kaputten Elternhaus geführt hat, unter der alle gelitten haben. All das sind Lasten, die diese jeweiligen Protagonisten mit sich rumtragen, die sie an den Rand gebracht haben können. Es steht nicht da drin, das hat zu Burnout geführt. Ja? Aber wenn man die Texte liest, dann kann man sich vorstellen, dass das Konsequenzen hatte. Wie ja auch in unserem Leben Dinge Konsequenzen haben können. Die Sorge um die Zukunft. Sich verantwortlich für die wirtschaftliche Sicherheit der Familie zu fühlen. Und das natürlich ja auch zu Recht. Ja, man fühlt sich ja als Hausvorstand verantwortlich, damit alle was zu beißen, zum Kleiden und ein Dach über dem Kopf haben. Das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Aber diese Sorge, die man unabhängig von Gott lebt, die kann uns krank machen. Es kann sein, dass man sich aus Ehrgeiz in Arbeitssituationen stürzt oder an Stellen bewirbt oder die Leiter hochklettert, die einen dann überfordert. Man aber zu stolz ist zu sagen, nee, das packe ich nicht. Da bin ich eine Stufe zu weit befördert worden. Es kann Konkurrenzdruck sein, der uns fertig macht. Es kann sein, dass man die Anerkennung und das Lob von Menschen sucht, weil man eine innere Leere in sich hat, die Gott noch nicht hat füllen können. Und wo man dann sich wünscht, dass doch die Umwelt einen anerkennt und einen lobt das gibt, wonach man sich sehnt. Es kann sein, dass die Scheu vor Konflikten und Auseinandersetzungen eine Last auf uns legen, weil wir keinen Weg sehen, diesen Konflikten und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Aber wir würden es gerne. Und in so einer Situation war ich auch mal, wo ich am liebsten mich wegbeworben hätte, nur um einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, eine Entscheidung nicht angehen zu müssen. Und Gott hat mich nicht weggelassen. In diese Situation hinein sagt Jesus, nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir. Und da denkt man dann, ja, das sieht dann nach mehr Arbeit aus. Ja, noch ein Joch aufnehmen, noch Jesu Joch noch aufnehmen. So sieht ein Joch aus. Für alle die, die nicht wissen, was ein Joch ist. Dieses braune Ding hier, das ist ein Joch. Und da sind die zwei Stiere zum Beispiel zusammengespannt und die ziehen dann meinetwegen einen Pflug, einen Karren oder was auch immer. Und wenn einer nur ziehen muss, dann ist es schwer. Wenn zwei miteinander ziehen, dann halbiert sich die Last. Und wenn der eine noch etwas stärker ist, dann zieht er den anderen noch halber mit. Und Jesus sagt, komm in mein Joch. Und wer Jesus kennt, der weiß, dass Jesus immer stärker ist. Also du hast nie den Nachteil, dass du irgendwie Jesus ziehen musst. Jesus zieht dich. Dieses Joch ist das Joch der Gemeinschaft und des Miteinandertragens. Er will mit dir deine Last tragen, beziehungsweise eigentlich möchte er etwas ganz anderes. Er möchte, dass du deine Last ihm gibst und du seine Last trägst. Und wir haben letztes Mal, als ich über Berufung gesprochen habe, habe ich von diesen Werken gesprochen, die Gott vorbereitet hat. Und die warten da in diesem Joch auf dich. Nicht selbstgewählte Werke, nicht Dinge, die du für wichtig hältst, sondern Dinge, die Gott für wichtig hält und die Gott auch für leistbar für dich hält, dass du nicht unter ihrer Last zerbrichst. Sein Joch ist gekennzeichnet durch seine eigene Sanftmut. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Hier haben wir es. Ruhe finden für deine Seele. Burnout heißt, du brauchst Ruhe für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bei ihm kannst du sein, wer du bist, leisten, was du kannst, auch zurückstecken, wenn es sein muss, und er wird dich nicht runtertreten und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, du kannst mehr, wie es oft in der Gesellschaft passiert. Aus Leistungsdenken und dem damit verbundenen Leistungsdruck auszusteigen, war für einen der Befragten ein wesentlicher Punkt. Dieses Nein sagen können zu Dingen. Die Freiheit zu haben, nein, ich mache das nicht, selbst wenn es gut ist, selbst wenn es das Beste ist. Wie zum Beispiel eine Einladung wahrzunehmen. Selbst das, dazu habe ich die Freiheit, Nein zu sagen. Warum? Um nicht auszubrennen. Um vorzeitig zu wissen, jetzt wird es zu viel. Aber dazu muss man sich im Prinzip kennen und wissen, wann es zu viel wird. Wann das Fass zu voll wird. Und da gibt es Anzeichen. Für eine der Personen war es beginnender Kopfschmerz, was man so nicht kannte. Oder Schlafschwierigkeiten, die man nicht kannte, die dann wieder eintraten, wenn sich wieder Schwierigkeiten anbahnten, Überlastung anbahnte. Jesus zitiert hier einen Teil von einem Vers aus Jeremia 6,16. Da heißt es, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist dieser Vers, den Jesus hier zitiert in Matthäus 11. Gott lädt uns ein, auf dem Weg mit ihm zu gehen. Er lädt uns ein, diesen Weg mit ihm zu beschreiten. Und in Sprüche 3 lesen wir, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ja, wir sind eine leibseelische Einheit. Ja, damit meint letztendlich das Wort, ja, wenn wir auf Gottes Wegen sind, wenn wir auf den Wegen, die wir gehen, immer nach Gott fragen, ist das der Weg, ist das der Weg, dann werden wir Heilung für Leib, Seele und Geist erleben. Wenn wir Jesus, und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, ja, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn wir Jesus als den Weg vor uns haben, ihm nachfolgen, dann werden wir Heilung für Leib und Seele empfangen. Um den Burnout hinter uns sich zu lassen und dann zu verhindern, bedarf es einer Lebensstiländerung. Das weiß jeder, der Burnout gehabt hat. Das rät jeder, es bedarf einer Lebensstiländerung. Und die radikalste Lebensstiländerung ist die, dass man sein Leben unter die Herrschaft Jesu stellt und ihn zum Steuermann des Lebens macht. Es heißt dann zum Schluss dieses Textes oder in diesem Vers, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Vertraue dem Herrn, vertraue Gott mit deiner ganzen Existenz. Befiehl deine ganze Existenz ihm an und dann sorgt er für dich. Wir müssen uns also nicht sorgen, auch nicht vor diesem Winter, da wird es konkret, ja, wir werden ja täglich zugeschüttet mit Schreckensmeldungen, was alles auf uns zukommt, wie teuer es wird und was alles Mangel sein wird, richten wir unseren Blick auf Jesus. Richten wir unseren Blick auf Gott, unseren Versorger. Wir müssen uns nicht sorgen, auch nicht vor diesem Winter, auch nicht vor dem Mangel, auch nicht, wenn die ganze Welt um uns herum in Panik ausbricht. Wir dürfen uns bei Gott sicher fühlen. Lasst uns aufstehen, ich will noch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir, wenn wir dich in unserem Leben, auf unseren Wegen, auf den Wegen, die du uns führst, erkennen und du uns führen darfst und uns lenken darfst und wir deine Werke tun dürfen, die du vorbereitet hast, die nicht zu schwer sind. Jesus, ich danke dir, dass wir eingeladen sind, diese Wege zu gehen und dass du uns nicht irreführen wirst. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, ich bin der Weg. Geht durch mich. Geht auf mir. Geht mir hinterher. Werdet meine Nachfolger. Jesus, ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen zu einem Nachfolger von dir machst, weil wenn du vorausgehst, dann haben wir keinen Grund zu fürchten. Das Volk Israel sagte, Mose sagte, wenn du nicht ins Land Israel gehst, dann führe uns nicht dahin. Er wusste, dass nur du Sicherheit bist. Nur du bist Sicherheit unseres Lebens. Und darum bitte ich dich, dass du neu unsere Sicherheit wirst für jeden Einzelnen. Wir neu unser Vertrauen auf dich ausrichten können, uns dir anvertrauen wollen, bedingungslos. Danke, dass du uns dabei hilfst. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du uns erfüllst mit dieser Kraft aus der Höhe, die uns befähigt, Nachfolger Jesu zu sein, die uns befähigt, im Glauben, im Gehorsam zu leben und in der Hingabe zu leben und die uns hilft, unser ganzes Vertrauen auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christ zu werfen. Amen.
Vielen Dank, Eugen. Ihr dürft gerne stehen bleiben.